Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich bin in Karlsruhe am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie und treffe den Leiter des Instituts für Elektronenenergiesysteme und Hochspannungstechnik, Professor Thomas Leibfried. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie machen so mit Strom, ne?
Richtig.
Was ist Strom?
Strom sind fließende Ladungsträger, Elektronen, die in den Leitungen fließen und ja, Licht produzieren. Wärme, wenn man will, elektrische Antriebe, also eigentlich unser modernes Leben bestimmen.
Warum fließen die eigentlich?
Ja, die fließen, weil irgendwo eine Potentialdifferenz ist, eine Spannung anliegt und dies treibt die Elektronen in die Leitungen und ja, dann fließen sie von einer Quelle zum Verbraucher.
Eine Potentialdifferenz.
Eine elektrische Spannung.
Was ist eine Spannung? Also ich habe arge Probleme mit Strom. Ich habe schon ganze Menschengruppen zur Verzweiflung gebracht, die versucht haben, mir das mit Spannung, Strom, was gibt's noch? Widerstand?
Genau, Widerstand, Ladung.
Ladung. Können Sie mir das so aufdröseln, dass ich es verstehe?
Ja, ich will es mal probieren. Spannung würde ich vergleichen mit einem Gefälle. Stellen Sie sich vor, Sie haben Wasser und es ist auf dem Berg und das Wasser will natürlich runterfließen. Mhm. Und genau so können Sie sich das mit den Ladungsträgern vorstellen. Die sind jetzt irgendwo auf einem Berg und dieses Potenzial, bei dem Berg spricht man ja von potenzieller Energie. Also wenn Wasser auf dem Berg oben ist, dann hat es eine gewisse potenzielle Energie und so kann man sich das vorstellen, dass die Ladungsträger auch, die den elektrischen Strom darstellen, auch fließen wollen aufgrund dieser Potentialdifferenz, aufgrund dieser elektrischen Spannung.
Und das Potenzial geben Sie erst ab, wenn ich das Ventil öffne, sozusagen das Wasser vom Berg ablasse?
Sozusagen, genau. Und so ist es auch, wenn Sie den Verbraucher einschalten, sei es den Herd zum Beispiel oder wenn der Kühlschrank angeschlossen ist, dann ist der Stromkreis geschlossen und dann fließen die Ladungsträger und treiben den Kompressor des Kühlschranks an oder erwärmen die Heizplatte des Herdes. Genau so.
Und was ist jetzt Widerstand?
Ja, jetzt ist es natürlich so, können Sie sich vorstellen, nehmen wir wieder das Beispiel mit dem Wasser. Wenn Sie jetzt eine dünne Rohrleitung haben, dann kommt das Wasser entsprechend schlecht durch die dünne Rohrleitung. Mhm. Wenn Sie eine dicke Rohrleitung haben, dann fließt es gut durch. Und genau so ist es mit dem elektrischen Widerstand. Nehmen wir mal an, wir haben einen dünnen Draht, einen ganz dünnen Leiter, dann hat der einen relativ großen elektrischen Widerstand. Das heißt, die Ladungsträger müssen sich da so durchzwängen, kann man sich vorstellen. Und wenn der Draht entsprechend viel dicker ist, dann fließen sie viel besser durch. Also ist der Widerstand dann entsprechend geringer, so mal als ganz grobe Beschreibung.
Was fehlt jetzt noch? Was hatten wir? Wir hatten Spannung, Widerstand, Strom ist wieder was anderes, ne?
Naja, Stromstärke ist dann die Zahl der Ladungsträger, die in einer gewissen Zeiteinheit fließt.
Und das messe ich dann in Volt, oder? Ist das die?
In Ampere.
In Ampere. Was messe ich denn dann in Volt?
Die Spannung, also die Potentialdifferenz.
Wie hoch der Berg ist.
Genau, wie hoch der Berg ist. Und in die Stromstärke ist dann, wie viel Wasser sozusagen den Berg hinunterfließt in einer gewissen Zeit.
Wahrscheinlich ist das der Denkfehler, den ich immer mache. Ich vergesse immer, dass es auch um Zeiteinheiten geht bei dieser ganzen Sache.
Genau, und dann kommt ja noch der Begriff Leistung dazu.
Ach Gott.
Und dann wird es ganz kompliziert.
Ich höre.
Ja, also Leistung ist letztendlich...
Sie haben es mit einem Geisteswissenschaftler zu tun übrigens. Also das, ich habe nie mich mit Strom beschäftigt.
Aber dann wird es Zeit, ne?
Ich bin dabei.
Genau.
Darum sitze ich hier.
Ja, Leistung ist letztendlich das Produkt aus Spannung mal Strom. Also was ist sozusagen der elektrische Strom, in der Lage zu leisten. Da geht's, wenn wir uns jetzt einen Widerstand vorstellen, dann wird dieser Widerstand warm.
Mhm.
Also ich forme die elektrische Energie direkt in Wärme um. Oder wenn Sie elektrische Maschinen betrachten, dann geht's darum, die elektrische Energie in Bewegungsenergie umzuwandeln. Das machen wir ja bei allen möglichen Vorgängen, industrielle Prozesse, Züge zum Beispiel. Da wollen wir ja genau ICE, denken Sie, mit dem Sie vielleicht gekommen sind.
Ja.
Da wird elektrische Energie in Bewegungsenergie umgewandelt. Und das geht sehr, sehr gut. Elektromobilität, Stichwort. Ne? Das ist ja so eine ganz moderne Variante dieser an sich gut und gern über 100 Jahre bestehenden Technik.
Ist das der Trick? Ich schicke Energie, also ich schicke Strom durch einen möglichst großen Widerstand, damit ich Wärme erzeuge? Ist das das, was die Heizlüfter mit ihren Spiralen machen zum Beispiel?
Genau, das machen
und Heizlüfter. Weil die Spirale, also der Draht so dünn ist, muss er sich erwärmen, weil eigentlich viel zu viel Strom reinkommt.
Genau. Und dann bläst man den noch ein bisschen an, damit die Wärme weggeht und in den Raum verteilt wird und dann funktioniert das sehr, sehr gut.
Wieder was gelernt. Wer hat das eigentlich erfunden mit dem Strom? Gefunden wahrscheinlich, ne? Weil der dürfte ja auch schon vorhanden sein.
Das ist eine relativ lange Entwicklung. Also so die ersten Anfänge reichen wirklich bis zu den Zeiten der Griechen zurück, wo man auch schon Ladungen entdeckt hat. Dann Batterien, war ein gewisser Herr Volta. Deswegen heißt die Spannung jetzt, wird in Volt gemessen. Der hat also so um 1800 rum Batterien entdeckt. Natürlich nicht vergleichbar mit den heutigen Batterien, aber ja, und dann kam der Herr Ampere mit der Stromstärke, dann wurde das Magnetfeld entdeckt und all diese Dinge. Also da gab es viele, viele Wegbereiter, die elektrische Energie und damit unsere heutige Welt eigentlich ermöglicht haben, Stück für Stück.
Es gibt also gar nicht so den einen Helden der Elektrotechnik.
Nein, es gibt viele Helden. Es gibt viele Helden, wirklich. Also es sind ja nicht nur in der elektrischen Energietechnik, es gibt ja dann auch noch die Informationsverarbeitung, Informationstechnik, da gibt es noch einmal Helden, also so in Richtung Computer gehend, wäre ja auch ohne elektrischen Strom nicht möglich. Also es gibt wirklich, wenn man so will, extrem viele Helden auf dem Weg.
Wie sahen denn die frühen Batterien aus? Die Volta?
Ja, es waren Kupfer-Zink-Elemente. Wenn man da ein Elektrolyt praktisch hinzugibt oder diese zwei Metalle über einen Elektrolyten trennt, so muss ich sagen, dann bildet sich einfach physikalisch begründet eine Spannung, eine elektrische Spannung aus. Das hängt davon ab, wo die Elemente in der sogenannten chemischen Spannungsreihe stehen. Das sind einige, ja, 100 Millivolt, würde ich mal sagen. Je nachdem, wie gesagt, wo sie stehen. Es muss ein edleres Metall sein und ein unedleres. Kupfer ist ein bisschen edler und Zink ein bisschen unedler. Und das Unedlere wird dann ja zersetzt, aufgelöst. Und wenn das vollständig der Fall ist, dann ist die Batterie am Ende. Ja, und dann gibt es natürlich viele, viele Weiterentwicklungen der Batterie.
Was ist ein Elektrolyt?
Ein Elektrolyt ist ein, ja, eine Substanz, sage ich mal, die leitfähig für bestimmte Arten von Ionen ist. Ionen sind jetzt, nehmen Sie mal das Kupfer. Das Kupfer hat einen Atomrumpf und drumherum eine bestimmte Anzahl von Elektronen. Und wenn man dem Kupfer jetzt zwei Elektronen wegnimmt, dann wird es zu einem sogenannten Ion. Ist also, hat dann eine positive Ladung in dem Fall. Und ein Elektrolyt ist jetzt eben durchlässig für bestimmte Arten von Ionen. Da kann man natürlich auch nicht alles nehmen. Und damit können die zwei Elektronen außenrum über den Draht, den Sie sich vorstellen können, zwischen Kupfer und Zink und das Ion geht durch den Elektrolyten und auf der anderen Seite treffen sie sich wieder, vereinigen sich und dabei wird das Zink abgebaut. Ich meine, die genaue elektrochemische Reaktion, die müsst ihr jetzt mal nachschauen.
Ja.
Also so alles habe ich auch nicht im Kopf, aber so in etwa.
wie nehme ich dem Kupfer denn die zwei Elektronen weg?
Letztendlich relativ automatisch, physikalisch, eben einfach über diese Spannungsdifferenz in dieser elektrochemischen Reihe des Elektronen, des Kupfer will die abgeben. Mhm. Und wenn ihr das dann geschickt macht, dass ihr den zwei Elektronen die Chance gebt, auf die andere Seite zu gelangen über den Draht, den er da außen rum führt, dann habe ich automatisch eine Batterie. Eben wie gesagt, bis das Zink zersetzt ist. Und ja, das hat der Volta erfunden. Und damit hat man um 1800 rum schon ganz ordentliche Batterien gebaut. Natürlich nicht vergleichbar mit den heutigen.
Nur nochmal zum Verständnis. Also ich nehme Klumpen Zink, einen Klumpen Kupfer, lege die aufeinander und lege dazwischen diesen Elektrolyten.
Genau.
Und dann wollen da die Ionen durch und dann muss ich gucken, dass ich die Elektronen außenrum leite.
Und dann muss ich
da kann ich die abgreifen. Und das ist dann mein Strom, mit dem ich Licht mache oder sowas.
Genau, so in etwa, ja.
Funktionieren Batterien heute noch nach demselben Prinzip?
Funktionieren im Prinzip noch genau so. Es gibt in aller Regel einen Elektrolyten. Es gibt zwei Elemente, die jetzt unterschiedlich in dieser sogenannten Spannungsreihe stehen. Und die entsprechende Potentialdifferenz wird dann genutzt, um letztendlich die Ladungsträger zu trennen und dann außenrum über den elektrischen Stromkreis zu leiten. Wobei natürlich die elektrochemische Reaktion, nehmen wir mal die Lithium-Ionen-Batterie, schon deutlich komplizierter sind, wenn man ins Detail hineinschaut. Also auch was die Elektrolytentwicklung anbelangt, braucht man da ganz spezielle Dinge, um das dann auch effizient hinzubekommen.
Sie sagten elektrische Spannungsreihe, das klingt so wie ein Periodensystem des Stroms, wie würde man das nennen?
Ja, so in etwa kann man das nennen. Es gibt einfach edlere Metalle, also Gold ist beispielsweise sehr edel, Silber, Kupfer und dann geht es runter Richtung Aluminium, Eisen, Zink und das letzte kenne ich jetzt nicht, was so verwertbar ist, aber es sind dann schon einige 100 Millivolt bis hin zu einigen Volt Spannungsdifferenz, die man da nutzen kann.
Das heißt, je größer Edelmetalldifferenz ist sozusagen, das heißt, eine Gold-Zink-Batterie würde sehr viel Strom produzieren.
Würde sehr viel besser funktionieren als Kupferzink, nur ja, jetzt kommt natürlich das mit dem Goldpreis und so.
Vor allen Dingen, wenn das in unseren Handys ist, dann haben wir alle bald keine Handys mehr, weil
genau. Es
Leute gibt, die uns dafür auf die Mütze geben.
So ist es.
Was sind Ihre Forschungsschwerpunkte hier am Institut?
Ja, wir beschäftigen uns jetzt weniger mit Batterien, sondern mit Themen der Energiewende, Themen des elektrischen Energienetzes, der Energieübertragung und Verteilung. Also alle Themen, die mit dem Netz zu tun haben, auch Betriebsmittel natürlich, Netzbetriebsmittel, Transformatoren beispielsweise, ist ein Forschungsschwerpunkt. Und alle Dinge, die in diesem Kontext mit der Energiewende zu tun haben. Natürlich haben wir auch schon vor der Energiewende geforscht. Sie ist ja noch nicht so alt. Da haben wir uns mehr auf die Betriebsmittel spezialisiert. Aber die Netze sind natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt.
Wenn Sie an Betriebsmitteln forschen, also Transformatoren, woran genau forschen Sie da? Das sind so Sachen, die in meiner Wahrnehmung ist das ausentwickelt, das gibt's, das steht rum.
Genau, das gibt's, das steht rum. Man kann sicherlich noch hier und da kleine Detailverbesserungen machen. Es gibt immer wieder neue Werkstoffe, die man einsetzen kann, die untersucht werden. Das ist aber gar nicht unser Schwerpunkt, sondern unser Schwerpunkt ist die Diagnose, also Zustandsbestimmung von diesen Betriebsmitteln. Wir haben heute die Situation, dass die Betriebsmittel in Netzen und die Netze an und für sich locker und lässig 30 Jahre, 40 und mehr sind. Und dann können Sie sich vorstellen, das Material altert genauso wie alles Lebendige altert. Überhaupt altert alles, wenn man sich so anschaut, selbst wenn Sie einen Gegenstand nur herumstehen lassen, altert er irgendwie. Und wir selber ja auch. Und jetzt ist die Frage, wie können wir herausfinden, möglichst würde man gerne wissen, wann das Betriebsmittel kaputt geht, um vielleicht rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten. Das kann man also durchaus mit der Diagnostik bei Menschen vergleichen. Wenn sie wüssten, sie haben diese oder jene Krankheit in 2 Jahren massiv zu erwarten, könnten sie vielleicht heute schon gegensteuern und entsprechendes Unternehmen. Oder man könnte eine bestimmte Krankheit im Frühstadium schon erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Und genau so verhält es sich mit den Betriebsmitteln. Gut, die Heilung ist immer so eine Sache, eigentlich wie bei Menschen auch. Manche Dinge kann man heilen, manche nicht.
Manche kann man austauschen.
Aber da ist es dann der rechtzeitige Austausch. Mhm. Das ist jetzt natürlich bei Menschen, da hört die Analogie an der Stelle eigentlich auf.
Eine neue Niere, bevor die alte ganz kaputt ist, soweit sind wir noch nicht.
Oder den gesamten Menschen austauschen, das ist jetzt natürlich sozusagen, wie gesagt, da hört die Analogie auf, aber um das geht's eigentlich bei der Betriebsmitteldiagnostik, also rechtzeitig zu wissen, wann ist das Betriebsmittel kaputt und spektakuläre Ausfälle zu vermeiden. Da gibt's auch immer wieder bei Transformatoren Brände, wenn man zum Beispiel, ein prominentes Beispiel war das Kernkraftwerk in Krümmel. Dort hat es ja sehr spektakulär gebrannt, das will man natürlich gar nicht. Da wäre es schon hilfreich gewesen zu wissen, demnächst passiert etwas Schlimmes. Dann hätte man einfach rechtzeitig den Trafo außer Betrieb genommen.
Aber wie kann man das messen, dass demnächst was Schlimmes passiert?
Ja, das ist genau die Kunst. Da gibt es verschiedene Verfahren, Eigenschaften des Betriebsmittels zu messen, also dielektrische Eigenschaften, sprich Eigenschaften des Hochspannungsisoliersystems zu messen, gewisse andere Größen und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen auf die Alterung. Das ist eigentlich so eines unserer Kernthemen.
Wie funktioniert eigentlich so ein Transformator?
Ja, das ist
also, was macht der? Was ist seine Aufgabe erstmal?
Er transformiert letztendlich eine bestimmte Spannungshöhe in eine andere. Das ist letztendlich, dazu ist er da.
Das Netzteil ist ein Transformator.
Also das Netzteil ist ein Transformator, okay. Beispielsweise. Also er transformiert die etwas niedrige Ausgangsspannung des Generators in einem Kraftwerk. Die sind so bei maximal 27 kV in die 400 Kilovolt Ebene des Übertragungsnetzes. Das ist zum Beispiel ein typischer sogenannter Maschinentransformator. Maschinen deshalb, weil er an die Maschine, nämlich den Generator plus Turbine des Kraftwerks angeschlossen ist.
Und wie macht der das?
Auch wieder einfach zu erklären. Er nutzt jetzt eine spezielle Eigenschaft aus, oder ein physikalisches Gesetz aus, ein Wechselstrom, eine Wechselspannung induziert ein magnetisches Feld. Und wir haben es ja im Netz mit Wechselspannung, sinusförmiger Spannung zu tun. Gerade deshalb im Übrigen, weil das dann sehr gut machbar ist mit dieser Transformation. Also er transformiert diese Wechselspannung in ein magnetisches Feld und das magnetische Feld kann ich auf der anderen Seite wiederum nutzen, um auf einer zweiten Wicklung eine entsprechende Spannung zu induzieren und jetzt kommt es nur auf das Windungstalverhältnis an, wie hoch ich die Spannung transformiere auf der sogenannten Sekundärseite.
Aber aus dem Generator kommt doch gleich Strom raus, oder?
Nein, da kommt eben diese sinusförmige Spannung raus und damit auch sinusförmige Ströme. Also das ganze Netz arbeitet mit sinusförmigen Spannungen und Strömen, eben um genau diese Spannungsinduktion zu ermöglichen. Der Beginn der Elektrifizierung, muss man sagen, war durchaus Gleichspannung, aber mit der Gleichspannung hat man tatsächlich den Nachteil, dass man eben nicht auf sehr einfache Weise, nämlich unter Ausnutzung dieser sogenannten Induktionswirkung, unterschiedliche Spannungshöhen erzeugen kann. Dann musste man zur damaligen Zeit mit relativ niedrigen Spannungen eine Energieübertragung realisieren. Das ist auch gemacht worden. 1882 gab es so die erste Energieübertragung noch mit Gleichspannung. 1500 bis 2000 Volt war die damals, auch schon relativ viel, aber der Wirkungsgrad war enorm beschränkt, irgendwo 22%. Und schon 9 Jahre später hat man mit Drehspannung, also Wechselspannung, auf Anhieb gleich einmal 75% Wirkungsgrad erzielt. Also
das weil die war, Spannung höher war. Weil
die Spannung war höher, die war so bei 15 Kilovolt. Mhm. Das war natürlich ein wesentlicher Sprung und hat eigentlich der Wechselspannung zum Durchbruch verholfen.
Ist das Problem zwischen Gleich- und Wechselspannung, liegt das im Widerstand? Also dass mir zu viel verloren geht? Also wenn mein Wirkungsgrad ja sowieso so niedrig ist, muss ja irgendwo unterwegs was verloren gehen. Liegt das am Kabel? Also hätte ich für Gleichspannungsnetze, weiß ich nicht, meterdicke Kabel benutzen müssen, um überhaupt den Strom von A nach B zu kriegen?
Ja, das Problem damals war, dass man einfach von den 2 Kilovolt ganz schwer höher gekommen ist und Energieübertragung lebt eigentlich von der Spannungshöhe. Also ich muss auf hohe Spannungen kommen, um letztendlich die Verluste zu verringern. Der Strom kann dann niedriger sein, wenn Sie nochmal überlegen, Leistung ist das Produkt aus Spannung mal Strom. Wenn ich also eine gewisse Leistung haben will, dann muss ich entweder die Spannung oder den Strom hochtreiben oder beides. Jedenfalls mit höherer Spannung kann ich dann den Strom verringern und damit müssen sich weniger Ladungsträger durch die Leitung quetschen und damit habe ich dann entsprechend weniger Verluste. Und das Problem der damaligen Zeit war einfach, jetzt Gleichspannung hoch zu transformieren. Das wäre heute kein Problem mehr. Mit leistungselektronischen Systemen geht das. Aber zur damaligen Zeit war es praktisch unmöglich. Und im Gegensatz dazu, die Wechselspannung kann die Induktionswirkung ausnutzen. Und damit war es dort problemlos möglich, Transformatoren zu bauen. Und die haben dann, wie gesagt, innerhalb von 9 Jahren diesen Wirkungsgradsprung ermöglicht von praktisch 50%. Das ist ja ganz enorm. Also wenn man sich das überlegt, das ist ja heute, kämpft man an vielen Ecken um Prozentpunkte. Und damals hat man innerhalb von 9 Jahren eben diese 50% in etwa erreicht.
Jetzt kommt die Wechselspannung bei uns zu Hause an. Und dann transformieren wir sie wieder in Gleichspannung. Ist das nicht bekloppt? Wäre es nicht irgendwie klüger, die Gleichspannung direkt in die Häuser zu liefern?
Das ist in der Tat eine Idee, dass man sagt, naja, heute haben wir die Möglichkeit, mit sogenannten Stromrichtern letztendlich auch die Gleichspannung in beliebige Höhen zu transformieren, dass wir eigentlich ein Gleichspannungsnetz komplett aufbauen. Ja, wäre sicherlich denkbar und es gibt immer wieder Ansätze, ob man das nicht tun sollte. Da dagegen spricht an und für sich das bestehende Investment, die bestehenden Netze umzurüsten, würde doch enorm viel Geld kosten und wahrscheinlich ist es besser, sogenannte Hybridnetze zu haben, nämlich das bestehende Drehstromsystem zu nutzen, und tatsächlich am Ende für den Endverbraucher in Gleichstrom, Gleichspannung zu wandeln. Aber es gibt durchaus Überlegungen.
Ich überlege gerade, man verliert ja überall ein bisschen Energie. An jedem Netzteil verliere ich ja ein bisschen Energie.
Genau, man verliert
schon. Könnte ich immer. Nicht die, warum heißt es eigentlich Drehstrom?
Ja, Drehstrom, das ist jetzt eine spezielle Entwicklung. Wir hatten ja vom Wechselstrom gesprochen und jetzt ist man auf die Idee gekommen, naja, wir könnten ja eine Variante machen, nicht einen Leiter Wechselspannung gegen Erde, sondern wir nehmen 3 Leiter, verschieben die einzelnen Wechselspannungen gegeneinander ein bisschen, nämlich genau um 120 Grad. Wenn Sie sich einen Kreis vorstellen, der hat 360 Grad insgesamt. Und dreimal 120 Grad gibt dann die 360 Grad, dann bin ich sozusagen einmal durch den Kreis hindurchgelaufen. Und jetzt verschiebe ich die 3 Spannungssysteme um 120 Grad und habe ein Drehstromsystem. Drehstrom vielleicht deshalb, das impliziert so, da dreht sich was.
Ja, eben.
was hat man dadurch erreicht? Man hat dadurch erreicht, dass ein sogenanntes Drehfeld existiert. Wenn man also bei Maschinen, das nutzt man heute noch aus, die mit diesem dreiphasigen System speist, dann entsteht in der Maschine, nehmen Sie eine Asynchronmaschine, Synchronmaschine, ein sogenanntes Drehfeld. Und durch dieses Drehfeld wird letztendlich der Rotor in Bewegung versetzt. Und deshalb spricht man vielleicht auch ein bisschen historisch von Drehspannung, weil ich dadurch sehr einfach elektrische Maschinen bauen konnte mit diesem Spannungssystem, das drei Phasen hat und die alle um 120 Grad gegeneinander verschoben sind, lässt sich auf einfache Weise so ein drehendes Feld realisieren. Und das sorgt dann dafür, dass sich die Maschinen in Bewegung versetzen.
Was ist jetzt eine Synchron- und eine Asynchronmaschine?
Ja, das sind jetzt Maschinentypen. Also wir unterscheiden in der Elektrotechnik ganz grob zwischen Gleichstrommaschine, ist klar, Gleichstrom, Asynchron- und Synchronmaschinen werden jetzt im Drehspannungssystem verwendet. Asynchronmaschinen beispielsweise sind fast alle Maschinen, die Sie so finden, Pumpenantriebe, Lüfterantriebe, wenn Sie beispielsweise eine größere Kreissäge kaufen oder sowas, dann ist da eine Asynchronmaschine drin. Dann gibt es noch die Einphasenmotoren, aber die will ich jetzt gar nicht so sehr in Betracht ziehen. Und da ist es so, dass letztendlich durch das Drehfeld der Rotor in Bewegung versetzt wird. Bei der Synchronmaschine habe ich im Läufer noch ein Magnet und entweder einen Gleichstrom, den ich einspeise in der Wicklung, in der Läuferwicklung oder ein Permanentmagnet, dann sind es diese permanent erregten Synchronmaschinen. Und auch da ist letztendlich zusammen mit dem Drehfeld, das ich dann in die Statorwicklung einspeise, also in die Wicklung, die jetzt außen rum im Stator sich befindet, entsteht ein Drehfeld. Der Unterschied ist, die Synchronmaschine rotiert synchron mit praktisch 50 Hertz, also einer gewissen konstanten Drehzahl, die genau der Netzfrequenz entspricht. Und die Asynchronmaschine, wenn sie als Motor betrieben wird, dreht sich mit einer kleineren Drehzahl. Das ist eigentlich der Unterschied, der wesentliche Unterschied.
Zurück zum Gleichstrom und Wechselstrom. Ich verliere ja an jedem Netzteil, das ich so einstecke, verliere ich ein bisschen Energie. Wäre es vielleicht schlauer, einen zentralen, wie heißt das Gerät? Wechselrichter war das, ne? Nee, Gleichrichter.
Gleichrichter.
Wäre es schlau, einen zentralen Gleichrichter in mein Haus einzubauen, der alle Steckdosen mit einer bestimmten Gleichspannung versorgt, in die ich meine Geräte unmittelbar einstecken könnte? Oder ist der Energieverlust dann halt einfach nur zentralisiert?
Ja gut, es wäre natürlich eine Möglichkeit, es zu machen. Würde aber voraussetzen, dass natürlich alle Geräte, die Sie so kaufen können, auf eine bestimmte Gleichspannung hin ausgelegt sind. Ist heute nicht der Fall. Mhm. Dann wäre das machbar. Teilweise müsste man dann, wenn Sie zum Beispiel an Waschmaschinen denken, die ja heute mit genau diesen Drehstrommotoren laufen oder Asynchronmotoren laufen, müsste man dann wieder diese Gleichspannung in eine Wechselspannung wandeln oder halt Gleichstrommotoren verwenden. Also sagen wir mal, denkbar wäre das, aber würde verlangen, dass man die Geräte, die heute im Einsatz sind, entsprechend umrüstet.
Und auch das ist eigentlich wirtschaftlicher Unsinn.
Das ist wirtschaftlicher Unsinn, ja.
Ja. Sie sagten, der Schwerpunkt, an dem Sie hier arbeiten, oder einer der Schwerpunkte, an dem Sie arbeiten, ist die Energiewende. Jetzt gibt es zwei Fraktionen in der Energiewende. Die einen sagen, wir erzeugen den Strom da, wo er verbraucht wird, nämlich im Haus, am Haus oder in der Siedlung. Die anderen sagen, nein, wir erzeugen das zentral und transportieren das über weite Strecken zu den Verbrauchern. Wer von beiden hat recht?
Wahrscheinlich haben beide recht. Das ist das Problem, dass es diese beiden unterschiedlichen Meinungen vielleicht extrem gibt. Gehen wir mal in die Historie. Da war es so, dass Kraftwerke entstanden sind, die an und für sich verbrauchs- relativ verbrauchsnah waren. Also überall sind Kohleblöcke entstanden, Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke, und die waren verhältnismäßig nahe an den Verbraucherschwerpunkten. Denken Sie ins Ruhrgebiet oder auch hier in Baden-Württemberg, Automobilhersteller. Dort finden Sie in der Nähe oder verhältnismäßig in der Nähe Kraftwerke. Gut, jetzt kam die Energiewende. Energiewende heißt ja einerseits, wir wollen hin zu erneuerbaren Energien, also den Primärenergieverbrauch senken, sprich unter Primärenergie verstehen wir Kohle, Gas beispielsweise gehört auch dazu, nukleare Brennstoffe und in Verbindung damit dann auch der Ausstieg aus der Kernenergie. Das hat ja Fukushima gezeigt, dass das vielleicht schon eine gute Idee wäre. Und ja, dann muss man hin zu Erneuerbaren. Jetzt ist es mit den Erneuerbaren so, dass sie nicht so konzentriert auftreten. Also was können wir überhaupt nutzen an Erneuerbaren? Das ist einmal Wind, das andere die Sonne, also Photovoltaik und Windenergie. Und bei der Windenergie muss man eigentlich dahin gehen, wo der Wind weht, ist so ein Gedanke. Er weht natürlich vorzugsweise an bestimmten Punkten in Deutschland, onshore heißt am Land, und er weht vorzugsweise offshore auf dem Meer draußen. Auf dem Meer draußen stören auch die Windräder niemanden, abgesehen davon, durch das nicht vorhandene Gelände ist einfach die Windgeschwindigkeit viel höher. Das heißt, ich kann sehr viel mehr Energie aus dem Wind herausziehen, wie ich das an Land kann. Und darum ist man auf die Idee gekommen, wir bauen offshore diese Windenergieanlagen, die dann zusammengenommen wie ein großes Kraftwerk sich verhalten. Abgesehen davon, dass mal der Wind weht und mal nicht weht. Das ist diese Volatilität. Dieser Begriff bedeutet halt, dass wir nicht unbedingt bestimmen können, wann der Wind weht und wann nicht. Und damit nicht bestimmen können, wann elektrische Energie zur Verfügung steht und wann nicht. Es gibt natürlich auch an Land Windenergieanlagen. Das sehen Sie, wenn Sie durch das Land fahren und an bestimmten Stellen, Bergen vor allem, aber auch entlang von Autobahnen baut man gern diese Windenergieanlagen. Die sind dann von der Leistung her ein bisschen schwächer, aber immer noch. Und dann sehr viel Photovoltaik. Wenn Sie so gerade im Süden Deutschlands, wo die Sonne häufiger scheint, vielleicht wie im Norden, dann finden Sie in Bayern, Baden-Württemberg, in ländlichen Gebieten sehr viel Photovoltaik. Ja. Jeder Landwirt hat auf seinem Scheunendach, wenn es denn genau richtig ausgerichtet war, eine Photovoltaikanlage installiert.
Und zwar nicht nur so eine kleine wie die Privathäuser, sondern in der Regel die ganzen Dächer voll.
Genau,
das sieht sehr spektakulär aus oft.
Ja. Mittlerweile gibt es ja sogar solche PV-Parks, wo man also anstatt die Landfläche zu bebauen, einfach auch PV-Module aufgestellt hat. Und das sind die Erneuerbaren. Und jetzt kann man sich vorstellen, nachts, wenn die Sonne nicht scheint, gibt es natürlich keinen Strom. Und das geht dann so hoch über den Tag wie so eine Glockenkurve. Mhm. Mittags steht die Sonne senkrecht am Himmel, dann ist der Ertrag in aller Regel am größten. Und abends geht sie wieder unter. Also es sieht aus wie so eine Glockenkurve.
Gilt das auch für die Windkraft oder gilt das nur für Photovoltaikanlagen?
Das gilt nur für Photovoltaik. Es ist sehr speziell für Photovoltaik. Windkraft, klar, der Wind kann in der Nacht auch wehen. Insofern habe ich dort auch einen Ertrag. Aber natürlich, die Fluktuation ist sehr, sehr groß. Es gibt Tage im Jahr, wo einfach kein Wind weht, dann bekomme ich gar nichts. Und auch von Viertelstundenwert zu Viertelstundenwert, das schaut man sich gerne an, ist die Fluktuation durchaus erheblich. Zusammengenommen sind es dann also viele Gigawatt unter Umständen, sprich, das ist ja die Leistungseinheit. Also viel Leistung, die von diesen Windenergieanlagen erzeugt wird, schwankt über den Tag sehr stark. Hängt natürlich vom Tag ab. Bei Sturm muss die Windenergieanlage eventuell sogar abgeschaltet werden, um sie zu schützen, was aber natürlich entsprechend selten vorkommt. So, und jetzt kann man entweder sagen, naja, wir nehmen die erneuerbare Energie hauptsächlich offshore, ist eine gewisse Fraktion. Und die andere Fraktion sagt, ja, wir machen das alles dezentral, Photovoltaik in den Häusern oder an den Häusern, Windenergieanlagen im Land sozusagen verteilt. Also wir machen die Energieversorgung sehr, sehr dezentral und nicht mehr an einer Stelle konzentriert. Dann muss ich sozusagen kleine Energiemengen einsammeln. Und im anderen Fall hätte ich dann durchaus, wenn ich das Offshore nehme, einen größeren Kraftwerkskomplex, wenn Sie so wollen, der aber dann vorzugsweise natürlich im Norden Deutschlands lokalisiert ist, weil eben nur dort wir die Nord- und Ostsee haben. Und dann gibt es noch die Fraktion der konventionellen Kraftwerke, die wir aber auch noch brauchen. Die ist also nicht so, dass wir mindestens momentan sagen können, die können wir jetzt alle abschalten. Die Kernkraftwerke will man abschalten, das hat, glaube ich, auch Sinn. Diese Endlagerthematik ist nicht gelöst. Also da macht es sicherlich Sinn zu sagen, den Schritt gehen wir jetzt mal.
Können wir das überhaupt? Also können wir uns das erlauben, die Dinge abzuschalten? Es gibt ja auch die Fraktion, die sagt, wir brauchen die, um eben die Fluktuation auszugleichen, um auch nicht speichern zu müssen, was wir ja offensichtlich noch nicht hinreichen können.
Gut, die Kernkraftwerke sind eigentlich Grundlastkraftwerke. Das heißt, die eignen sich wenig zum viel An- und Abfahren, sondern die werden in der Grundlast betrieben. Natürlich ist es so, dass sie zunächst einmal verhältnismäßig billig Strom erzeugt haben. Das ist natürlich die Frage, wie man das rechnet. Wenn ich jetzt nur den Strompreis anschaue, dann kann ich tatsächlich mit Kernkraftwerken sehr billig Strom produzieren. Da sind aber die Kosten jetzt nicht eingerechnet, die jetzt beispielsweise einen Störfall verursachen würde oder aber auch der ganze Rückbau müsste man ja eigentlich genau genommen auch in Betracht ziehen. Und glaube, dann wird es nicht mehr so wirtschaftlich.
Und den Müll, den haben wir, glaube ich, auch nicht berechnet.
Und den Müll, ich meine, der ist da und der lässt sich auch nicht so ohne weiteres wegschaffen, denn es ist ja radioaktives Material, muss irgendwo entgelagert werden. Und wir sehen ja die Diskussion mit den Endlagern seit vielen Jahrzehnten. An und für sich findet sich keine Region, wo wirklich geeignet ist oder wo nicht irgendjemand sagt, das will ich nicht haben. Das ist ja auch verständlich. Und insofern, ich glaube nochmal, Fukushima hat sehr klar gezeigt, dass diese Technik ihre Nachteile hat, schwere Nachteile hat. Ich habe kürzlich gelesen, dass das ganze Gebiet um Fukushima unbewohnbar ist. Das war ja auch zu erwarten und das ist jetzt auch so. Und wenn ich mir vorstelle, das würde jetzt in Deutschland, wir haben hier in der Nähe das Kernkraftwerk Philippsburg, würde da passieren, das wäre schon ein unerträglicher Eingriff eigentlich, weil wir halt doch mitten in Europa uns befindenden, sehr dichte Bevölkerung, hohe Bevölkerungsdichte haben. Das wäre natürlich mit Frankreich genauso, muss man auch sagen.
Aber können wir die abschalten?
Ich glaube schon, dass wir sie abschalten können.
Also wir haben genug Energie im Land, dass wir die nicht notwendigerweise mehr haben müssten.
Wir müssen natürlich möglicherweise zubauen, wir müssen andere Strategien fahren, wir müssen natürlich verstärkt regenerative Energien nutzen. Und dazu müssen wir unter Umständen auch das Netz ausbauen, das wir heute haben. Also wir kommen nicht um zusätzliche Maßnahmen herum, um die fehlende Erzeugungskapazität auszugleichen. Und zwar ausgleichen jetzt nicht mit unbedingt Kohlekraftwerken. Das hat man zum Teil ja gemacht. Man hat neue Kraftwerke im Land gebaut, Kohlekraftwerke gebaut. Ist sicher als Zwischenschritt nicht falsch. Aber ich glaube schon, dass man hingehen muss zu einem möglichst hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Das ist ja auch das Ziel der Bundesregierung. Und so wird schon ein Ausbau auch des Netzes erforderlich, eben vor allem deshalb, weil die Erneuerbaren halt nicht erstens konzentriert irgendwo vorhanden sind und zweitens sind sie volatil, sprich von allen möglichen Faktoren abhängig, Wetter beispielsweise, und nicht durch uns bestimmbar, was ja so die konventionellen Kraftwerke waren oder sind. Wenn sie halt mehr Leistung brauchen, dann schiebt man mehr Kohle in das Kohlekraftwerk, regelt entsprechend die Kernbrennstäbe in einem Kernkraftwerk. Und das kann der Mensch bestimmen, während den Wind und die Sonne kann er nicht bestimmen. Bei der Sonne ist es ja so, Abschattung zum Beispiel durch Wolken spielt eine große Rolle. Es gibt wolkige Tage, wo wenig Ertrag einfach da ist. Im Winter weniger wie im Sommer, weil die Tage kürzer sind. Also da haben wir schon vielfältige Einflüsse, auf die wir keinen Eingriff haben.
Wie bekommen wir die Volatilität und das Speicherproblem, was ja auch vorhanden ist, dann in den Griff?
Ja, da gibt es jetzt verschiedene Wege, die man geht. Zum einen, wie Sie sagten, Speicher. Wenn wir Speicher hätten, dann hätte man natürlich sofort diese Volatilität im Griff. Ein Forschungsthema, an dem wir auch arbeiten, ist zum Beispiel ein großer Batteriespeicher. Das ist eine bestimmte Art von Batterie, die sich sehr gut eignet, um im Netz eingesetzt zu werden. Die sogenannte Redox-Flow-Batterie. Und wir arbeiten jetzt dran, wie man die ans Netz anbinden kann. Also eine Batterie liefert ja wiederum eine Gleichspannung. Und ja, das Netz hat wieder Drehstrom. Sind wir also wieder bei der Problematik, dass wir hier entsprechende leistungselektronische Wandler brauchen, die ja der Batterie auf der einen Seite gerecht werden und dem Netz auf der anderen Seite. Und dann natürlich auch gewisse Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Eine Batterie speichert unter Umständen viel Energie. Und wenn es da zu einem Fehler kommt, irgendwo in der Batterie, aber auch im System, nämlich genau in dieser Umsetzung dazwischen, dann wäre das unter Umständen verheerend. Also da muss man auch entsprechende Sicherheitsstrategien dann sich überlegen, untersuchen. Also wenn wir Speicher hätten, das wäre eine sehr schöne Möglichkeit. Leider sind die erst in der Entwicklung befindlich. Da wird es sicher noch Jahre, möglicherweise Jahrzehnte dauern, bis wir da kommerzielle, sehr, sehr gute Lösungen haben. Kleine Speicher gibt es im Übrigen schon auch kommerziell verfügbar, aber große Speicher, die in der Lage wären, den Strom von Windenergieanlagen im großen Stil zu speichern, gibt es eigentlich noch nicht. Aber daran arbeitet die Forschung.
Wenn Sie sagen große Batterie, das klang jetzt gerade so, als würden Sie von einer echt großen Batterie sprechen. Wie, also unter große Batterie habe ich mir jetzt was vorgestellt, was vielleicht so ein Kubikmeter groß ist oder so. Wie groß ist die Batterie, von der Sie gerade gesprochen haben?
Naja, die Batterie besteht jetzt aus zwei Tanks mit Elektrolyt. Dieser Elektrolyt ist eine ganz spezielle Substanz und die fließt da auch in der Batterie. Deshalb Flow, Redox Flow. Mhm. Redox ist so eine Bezeichnung für die chemische Funktionsweise und Flow bezeichnet das Fließen des Elektrolyten. Ein Mitarbeiter einer Firma, die solche Anlagen projektiert, hat mir mal gesagt, das kann man durchaus mit einem Chemiewerk vergleichen.
Alter,
also wir
Vater.
Haben dort Pumpen größerer Natur. Also es ist schon auch wieder eine größere Anlage, die man sich, also wie so ein kleines Chemiewerk vielleicht, also nicht gerade BASF, ne?
so ein großes
Chemiewerk.
Aber theoretisch beliebig skalierbar, oder?
Sie ist, das ist das Schöne an diesem Batterietyp, beliebig skalierbar, also Leistung und Kapazität der Batterie sind unabhängig voneinander festlegbar und beliebig skalierbar. Das Problem heute ist, sie ist noch sehr, sehr teuer, also die Materialien, die man braucht, gerade Elektrolytmaterialien sind noch sehr, sehr teuer. Es ist auch noch nicht bis ins Letzte die Funktion verstanden, das Design verstanden. Also da arbeitet gerade die Forschung noch an solchen Batterietypen. Aber das wäre zumindest mal ein Speicher, den ich für durchaus fähig halten würde, so eine Speicheraufgabe in Zukunft zu übernehmen. Was man dann natürlich heute schon machen kann, ist die Energie, die jetzt dezentral entsteht, einsammeln. Und dann hat man den Vorteil, dass in gewisser Weise die Fluktuation ausgeglichen wird. Also Photovoltaik kann ein Stück weit mit Wind ausgleichen und so weiter. Was man auch als Idee hatte, ist zum Beispiel ein gewisses Lastmanagement, dass man also die Lasten flexibilisiert. Das ist die andere Seite.
Diese Smart Home Idee ist das?
Dass das man ist, auf die Waschmaschine läuft, wenn so, Strom da ist? Genau, das ist so in etwa die Smart Home Idee, dass ich also sage, wenn viel Strom da ist, dann mache ich über ein Preissignal beispielsweise den Stromtarif sehr günstig, sodass dann die Verbraucher darauf reagieren und entsprechend ihre Waschmaschine und so weiter einschalten. Da kann man sich intelligente Verfahren überlegen, wie man das steuern kann. Das ist nicht unser Thema, aber wir arbeiten hier am KIT natürlich mit anderen Instituten im Verbund und deren Aufgabe ist genau das, so ein System, solche intelligenten Systeme zu realisieren, die dann in der Folge so ein Lastmanagement machen. Dort hat man sich angeschaut, welche Möglichkeiten es gibt, hat gewisse Möglichkeiten im Haushaltsbereich identifiziert. Allerdings ist dort möglicherweise die Akzeptanz, auch die Möglichkeit der Umsetzung begrenzt. Ich habe mal diese Idee vor im Kommunalbereich einigen Bürgermeistern kleinerer Kommunen vorgestellt und da war die Reaktion an und für sich wenig begeisternd. Die haben dann gemeint, ja gut, das kann vielleicht derjenige machen, der im Einfamilienhaus alleine wohnt, der kann nachts um 3 die Waschmaschine einschalten, aber nicht der, der in einer Wohneinheit wohnt, da wäre das unter Umständen schwierig.
Das ist alles nur eine Frage der akustischen Abschirmung, also so eine ordentliche Trittschalldämmung rein, dann stört es die Nachbarn ja nicht mehr.
Mag sein, ne? das ist klar. Aber auch da wird es einige Zeit dauern, denn Die Geräte haben heute die Eigenschaft der Fernsteuerbarkeit im Allgemeinen, nicht nur die sehr hochpreisigen Geräte. Mhm. Und also auch da wird es einige Zeit dauern, das zu realisieren. Aber im industriellen Prozess sieht man dort mehr Potenziale, wenngleich auch dort das Problem ist, wenn Sie jetzt an, naja, nehmen wir mal die Fahrzeugproduktion eines Automobilherstellers, dann hat der als primären Fokus, seine Fahrzeuge produziert zu bekommen, mit möglichst hoher Qualität. Und das ist der primäre Fokus. Und in zweiter Stelle kommt vielleicht noch was anderes und erst in dritter, vierter Linie kommt, ja, was muss ich für eine Energie dabei aufwenden. Also primär steht einfach die Produktion im Vordergrund und weniger der Energieverbrauch. Also da muss man schauen, welche Prozesse sich dafür eignen und welche nicht. Aber prinzipiell dieses Lastmanagement wäre eine Möglichkeit, sozusagen die Last ein Stück weit zu flexibilisieren und an die Erzeugung anzupassen. Wahrscheinlich brauchen wir beides. Wir brauchen eine flexible Erzeugung und eine flexible Last.
Könnte ich den Strom, den ich zu Hause nachts verbrauche, was ja nun wirklich nicht viel ist, das ist mein Kühlschrank, das ist vielleicht ein Gefrierschrank oder noch ein Weinkühler oder weiß der Geier was, könnte ich das nicht theoretisch auch aus einer oder mehreren hintereinander geschalteten, weiß ich nicht, Autobatterien abdecken? Also dass ich sage, okay, wer nachts seinen Kühlschrank laufen lassen will, der muss halt dafür sorgen, dass er selber speichert. Also es in die Hände des Verbrauchers zu legen?
Oder? Ja, da muss man natürlich sagen, Autobatterie ist jetzt eine Bleibatterie. Solche Ansätze gibt es schon, dass sich manche Leute autark machen wollen, möglichst das Kabel zum Energieversorger kappen wollen, unabhängig sein wollen. Diese Unabhängigkeitsbestrebungen, die gibt es schon. Allerdings, wenn man es rechnet, ist es heute noch nicht kostendeckend. Das heißt, die Batterien sind teurer als den Energiebezug über den Energieversorger.
Also, mir ging es jetzt eher darum, dass es nachts gar nicht mehr so viel Energie gibt, weil wir halt uns auf Wind und Sonne verlassen.
Ja, das ist der Grund, warum wir uns eben noch nicht ganz auf Wind und Sonne verlassen können. Wie gesagt, Batterien wären sehr, sehr teuer. Zwar gibt es auch schon langsam aber sicher Ansätze, dass Batterien in eine Preisklasse kommen, wo sich das lohnen könnte, aber noch lohnt sich's nicht. Mhm. Also diese Ideen, den PV-Strom, den ich tagsüber erzeuge, in eine Batterie zu speichern, existiert an und für sich schon lange. Die Batterietypen haben sich auch entsprechend weiterentwickelt, aber es ist eben noch nicht kostendeckend.
Ja, ich habe so ein Ding im Fenster hängen zum Spaß. Das ist halt auch alleine, was ich für die Zelle und die Batterie bezahlt habe, also den Akku bezahlt habe, da werde ich wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre den Strom, der aus dem Akku rausfällt, kaufen können. Ja. Stimmt, das ist mit Liebhaberei. Mit ja, 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 das ist reine Liebhaberei.
Momentan noch,
ja. Ist Speicherung, also Volatilität und Speicherung, sind das die großen Herausforderungen oder haben wir noch irgendwas übersehen, was Sie längst wissen?
Ja, wir brauchen natürlich ein Stück weit Netzausbau. Wir haben die Volatilität auf der einen Seite, wir haben jetzt aber auch die räumliche Trennung. Also nicht nur die zeitliche, das wäre ja die Volatilität, sondern auch die räumliche Trennung zwischen Erzeugung und Verbrauch. Wenn man gerade an Offshore denken, dort kann man sehr große Energiemengen erzeugen, müsste man natürlich auch ausbauen, aber auch das ist ja Ziel der Bundesregierung. Und dann müssen wir natürlich den Strom auch zu den Verbrauchern transportieren. Und das schaffen die heutigen Energienetze nicht oder nicht mehr. Das heißt, wir brauchen zwingend einen Netzausbau. Da gibt es auch entsprechende Planungen. Die Übertragungsnetzbetreiber, also die Unternehmen, die das sogenannte Transportnetz betreiben, das also auf der 400 kV-Ebene hauptsächlich Energie transportiert von Nord nach Süd, die haben sich überlegt, was wäre notwendig und haben das in einem sogenannten Netzentwicklungsplan festgelegt. Dieser Netzentwicklungsplan wird jährlich aktualisiert und in diesem Netzentwicklungsplan sind jetzt Maßnahmen definiert, die man eigentlich durchführen müsste. Das wird dann sozusagen gegengecheckt von der Bundesnetzagentur, die ja für die Netzentwicklung auf Bundesebene zuständig ist. Und ja, die Frage ist die Umsetzung. Also es ist einfach so, dass solche Stromtrassen genehmigt werden müssen. Diese Genehmigungsverfahren mit Bürgerbefragungen und sind relativ langwierig. Es ist zwar vereinfacht worden, also alle Ausbaumaßnahmen, die jetzt bundesländerübergreifend sind, und das sind sie beim Übertragungsnetz sehr, sehr häufig, liegen jetzt nicht mehr in der Hand der Länder, sondern in der Hand der Bundesnetzagentur. Dadurch erhofft man sich eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Herr Hohmann, hat davon gesprochen, dass er also ein Drittel der Zeit möglicherweise einsparen kann.
Also dauert es nur noch 20 Jahre und nicht mehr 30.
Oder
was für Größenordnungen sind das, die wir da... Also ich habe oft das Gefühl, dass gerade bei solchen Großprojekten absurde Zeiträume sind.
Das sind schon enorme Zeiträume. 20, 30 wäre vielleicht übertrieben, aber so in der Größenordnung 10, 15 war es bisher. Und wenn man jetzt unter die 10 kommt oder deutlich unter die 10, dann wäre das schon ein Gewinn. Und jetzt ist es eben so, wenn wir uns beispielsweise anschauen, die Kernkraftwerke sollen bis Ende 2022 alle abgeschaltet sein. Das ist also jetzt in 9 Jahren. Dann brauchen wir in der Zwischenzeit natürlich diesen Netzausbau. Nehmen wir mal das Beispiel hier, Philippsburg wird abgeschaltet 2019 laut Plan und ich glaube auch, dass das so kommt. Dann fehlt uns hier in der Region natürlich Erzeugungskapazität. Und deshalb hat man eine Hochspannungsgleichstromleitung geplant, die führt in etwa vom Ruhrgebiet hierher und landet in Philippsburg an. Also die Anlandepunkte sind dann genau die Kraftwerke, die man, die Kernkraftwerke, die man bisher hatte. Und ja, da stellt sich jetzt die Frage, technisch ist noch einiges zu klären, ganz zweifellos, da sind wir auch beteiligt, als Institut, als KIT. Aber ich denke, die Technik würde sich lösen lassen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Was sehr, sehr schwierig wird meines Erachtens, ist der ganze Genehmigungsprozess. Also ich glaube, da wird es ganz, ganz schwierig bis 2019 die entsprechende Leitung zu haben, wenn dann das Kraftwerk abgeschaltet wird. Und schon jetzt hört man aus von den entsprechenden Unternehmen, dass man ja dann möglicherweise als Zwischenlösung ein Gaskraftwerk braucht, was natürlich auch nicht gerade wirtschaftlich ist. Also im Prinzip würde das bedeuten, wir bauen ein Gaskraftwerk, um für einige Jahre eine Zwischenpufferung zu haben, bis dann die neue Leitung existiert. Das wäre sehr unschön. Das will natürlich
auch. Das ist wahrscheinlich schlauer, wenn die Bundesregierung nach Gutsherrenart sagen würde, haltet die Klappe, wir bauen das jetzt.
Ja, das wäre unter Umständen.
Ist die Frage, ob es wünschenswert ist, aber es strukturell sinnvoll wäre es vielleicht.
Ja. Volkswirtschaftlich gesehen wäre es wahrscheinlich sinnvoll. Natürlich gibt es immer die Sichtweise der Betroffenen und das macht die Sache einfach schwierig. Auf der einen Seite die Volkswirtschaft, die natürlich jetzt die Investition eines Gaskraftwerkes zu tragen hätte, wenn man es denn wirklich braucht. Gut, vielleicht kann man schauen, ob man nicht Strom aus Frankreich importiert, aber das ist auch wieder höchstens als Zwischenlösung wenige Jahre denkbar, denn dieser Strom wird ja mit Kernenergie erzeugt und das wollen wir gerade nicht. Also dann könnte man ja auch die Energiewende vergessen, wenn wir den fehlenden Strom jetzt importieren würden. Also das kann nicht die Lösung sein. Allerhöchstens, wenn es überhaupt geht vom Netz her, für wenige Jahre, bis wir also selber diese Leitung dann entsprechend zur Verfügung haben. Da wäre mit Sicherheit abzuwägen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, anstatt ein Gaskraftwerk vor Ort zu bauen.
Anlandepunkt in Philippsburg heißt, der Strom kommt halt nicht mehr aus der Turbine, also aus der Kraftwerksturbine, sondern der fließt dann über ein Kabel im Grunde in den Transformator. Genau. Und wird da halt auf 400 Kilovolt hochgejazzt und dann weiterverteilt und wir merken es eigentlich gar nicht als Verbraucher an der Steckdose.
Ja, es ist eine Hochspannungsgleichstromübertragung. Man benutzt jetzt kein Kabel, sondern möglicherweise Teilverkabelung, ja, aber über große Strecken eine Freileitung, eine bestehende Trasse, das heißt eine bestehende Trasse, die jetzt auf 400 Kilovolt Drehstrom arbeitet, wird entsprechend umgebaut für die Gleichspannungs- oder Gleichstromübertragung und dann sitzt am Ende ein Umrichter und macht aus dieser Gleichspannung wieder eine Gleichspannung.
Was ist der Unterschied zwischen einer Freileitung und einem Kabel? Ich dachte, Freileitungen wären aus Kabel.
Ja, Freileitungen sind aus Drähten, wenn Sie so wollen. Diese Drähte sehen Sie ja auch, wenn Sie eine Freileitung anschauen, sind einzelne Aluminium-Drähte mit einer Stahlseele, um praktisch die mechanische Festigkeit zu erreichen. Außenrum ist Aluminium, weil Aluminium den Strom sehr viel besser leitet als der Stahl. Aber den Stahl brauche ich für die mechanische Festigkeit. Und diese Drähte sind nicht isoliert, die sind blank.
Ach, und Kabel ist immer ein isolierter Draht.
Und Kabel ist ein isolierter Draht,
verstehe.
Den ich dann in die Erde eingraben kann. Also das Kabel gräbt man ja üblicherweise ein, damit es nicht mehr sichtbar ist. Das ist auch sozusagen der Vorteil der Verkabelung. Ich kann das Kabel weggraben, vergraben und habe dadurch keinen Einfluss auf die Landschaft, während eine Freileitung halt doch sozusagen die Landschaft beeinflusst, in Mitleidenschaft zieht. Aber das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie man zu Kabeln steht. Aber auch da ist natürlich wieder individuell zu unterscheiden zwischen dem, der jetzt nur, sagen wir mal, die Landschaft sich anschaut und dem, der das Grundstück gehört, auf dem möglicherweise der Hochspannungsmast steht. Wenn Sie Leute fragen, ob sie gerne im Bereich von Hochspannungsleitungen wohnen wollten, dann wird keiner sagen, dass er das gerne möchte. Gebt zu, ich schließe mich da ein.
Ist ja auch nicht wirklich hübsch, so ein Ding da stehen zu haben.
Ja, es ist nicht nur hübsch, es ist natürlich auch so, dass in der Nähe solch einer Leitung elektromagnetische Felder vorhanden sind, über deren Auswirkungen man wenig weiß. Es gibt schon einige oder vielleicht sogar viele Studien, da ist noch nichts Richtiges zutage gefördert worden. dass man wirklich sagen muss, es ist gefährlich, aber da ist selbst bei mir, und ich bin ja affin für Leitungen, das muss ich schon sagen, wäre die Neigung gering, jetzt in der Nähe einer Hochspannungsleitung wohnen zu wollen.
Schon ein bisschen mehr Bums drauf als auf so einem WLAN.
Schon, ja, schon. Und es gibt ja durchaus Leute, die auch selbst im Hausbereich die nicht benutzten Steckdosen und die zuführenden Leitungen entsprechend abschalten, um sozusagen die Belastung durch elektromagnetische Felder im Haus zu verringern. Soweit bin ich jetzt nicht gegangen. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Elektrifizierung in den Häusern jetzt nicht schädlich sich auswirkt. Dann hätte man meiner Meinung nach schon lange, die Elektrifizierung gibt es ja schon viele Jahrzehnte, hätte man da schon negative Auswirkungen spüren müssen. Aber es ist ein ganzer Unterschied, ob ich von 230 Volt rede.
Oder von 400 Kilovolt.
Ja gut, 400 Kilovolt oder eben auch 110 Kilovolt. Und also da will man nicht unbedingt in der Nähe wohnen.
Warum können unsere bisherigen Netze mit erneuerbarer Energie nichts anfangen? Also warum müssen wir überhaupt ausbauen? Klar, wenn wir Offshore-Windanlagen bauen, müssen da irgendwie Kabel hin. Aber was ist das Problem im Inland? Weil die Netze sind ja vorhanden. Ich müsste doch eigentlich nur von diesem Offshore-Windpark, weiß ich, ich schalte Krümmel ab, Kabel den Offshore-Park in Krümmel an den Trafo und dann läuft es einfach weiter.
Ja, also erstmal bräuchte man dieses Kabel, also das sind Ausbaustrecken sozusagen. Nach diesem Netzentwicklungsplan gibt es also 4 Gleichspannungsverbindungen von Nord nach Süd, 4 sogenannte Korridore. Das ist das eine. Dieses Problem habe ich sozusagen im Übertragungsnetz. Jetzt habe ich aber auch ein Problem damit, dass dezentral Energie erzeugt wird, nämlich durch Photovoltaikanlagen. Da ist es jetzt so, dass die Photovoltaikanlagen dafür sorgen, dass beispielsweise, es gibt Netzgebiete, bei denen die Energieerzeugung sehr viel höher ist als der Energieverbrauch. Gibt es mittlerweile jetzt schon eine ganze Reihe von Gebieten verteilt über Deutschland, die also ständig oder mindestens zeitweise sehr viel mehr Energie produzieren, als diese Region verbraucht. Und dann wird sozusagen die Energie nicht mehr lokal in diesem Niederspannungsnetz verbraucht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Häuserkette und der eine betreibt eine Wärmepumpe und der andere speist photovoltaisch den Strom ein. Da kann man sagen, naja, die Wärmepumpe benutzt jetzt den Strom aus der Photovoltaikanlage. Das wäre ja ideal. Ich bezeichne das immer als Regionalisierung der Energieversorgung. Mhm. Also der Energiefluss bleibt regional in unteren Netzebenen, geht gar nicht nach oben, bleibt also möglicherweise sogar im Niederspannungsnetz. Das ist ein Aspekt. Dann werden praktisch übergeordnete Netze gar nicht damit belastet. Jetzt habe ich aber das Problem, ich muss im Niederspannungsnetz das Spannungsband einhalten. Dort ist die Regel, und das ist eine technische Regel, die macht auch Sinn, dass man sagt, plus minus 10% der Nennspannung darf die Spannung abweichen, die tatsächliche Spannung abweichen. Nehmen wir 230 Volt, dann wären 10% 23 Volt. Jetzt muss man Kopf rechnen, dann wäre die Maximalspannung 253 und die minimale Spannung 207, die ich an der Steckdose messe. Mhm. Und jetzt sorgt mir die Photovoltaikanlage dafür, dass am Leitungsende diese Spannung einfach angehoben wird. Das ist jetzt wieder das Thema mit dem Widerstand. Es ist in dem Fall kein Ohmscher Widerstand, wie wir Elektrotechniker sagen, sondern eine Reaktanz, also ein induktiver Widerstand, den einfach die Leitung zwischen Einspeisepunkt und Photovoltaikanlage hat. Und ja, die Energie oder der Strom fließt jetzt entgegengesetzt. Das heißt, der Spannungsabfall, den ich bisher hatte vom Einspeisepunkt, zu meinem Gebäude, meinem Haus, hat mir bisher dafür gesorgt, dass ich beispielsweise 230 Volt an der Einspeisestelle hatte und noch 220 bei mir am Haus.
Mhm.
Und jetzt ist es plötzlich umgekehrt. Ich habe eine höhere Spannung bei mir am Haus als wie am Einspeisepunkt. Wenn ich aber den Einspeisepunkt sozusagen festlege mit 230, dann kann es mir passieren, wenn sehr viel Photovoltaik-Einspeisung vorhanden ist in einem gewissen Gebiet und wenig Last, dass mir die Spannung an meinem Haus über diese plus-minus 10%-Grenze hinausgeht und ich dadurch ein Problem bekomme. Ist natürlich kein Problem, wenn ich wenig Photovoltaik-Einspeisung habe. Also so zu Beginn dieser PV-Entwicklung, sagen wir mal 2005 oder 2008 vielleicht noch, war das alles kein Problem. Mittlerweile haben wir aber so viel PV-Einspeisung, gerade im Süden von Deutschland, dass wir in den ländlichen Gebieten durchaus ein Problem bekommen können, weniger in den Städten. Aber wenn Sie sich vorstellen, ländliche Gebiete heißt unter Umständen wenig Last, aber viel Erzeugung, weil, wie Sie vorhin sagten, der Landwirt sein ganzes Scheunendach mit PV gepflastert hat und dann haben wir entsprechend eine starke Anhebung der Spannung in diesem Bereich. Ja, und jetzt was tun.
Was passiert, also was ist das Problem, das wir kriegen? Fliegt uns irgendwann das Umspannwerk um die Ohren?
Ja, wir haben einfach elektrische Geräte, die, wenn wir jetzt gerade im Niederspannungsnetz bleiben, für eine gewisse Spannung ausgelegt sind. Und wenn jetzt die Spannungshöhe einfach immer größer wird, dann müssen wir mit Schäden einfach dieser Anlagen, dieser Systeme.
Achso, das hält dann im Grunde der Elektromotor in meiner Waschmaschine nicht mehr aus?
Sozusagen.
Ah, okay. Mhm.
Also kurzzeitig vielleicht, aber dauerhaft halt nicht. Dafür ist er nicht ausgelegt, denn es gibt einfach gewisse Spannungen im Netz, die vorgegeben sind. Das ist diese plus-minus 10%-Regel. Auf irgendwas muss man ja die ganzen Systeme auslegen und dann hat man das so definiert. Das ist auch an sich relativ viel, 10%. Und jetzt haben wir aber trotzdem ein Problem und brauchen dann spezielle Maßnahmen. Da gibt es jetzt zum Beispiel den sogenannten regelbaren Ortsnetztransformator, den ich jetzt in der Übersetzung einstellen kann. Das ist an sich eine Technik, die schon lange auch existiert, bei großen Transformatoren die Übersetzung einzustellen, aber bei diesen Ortsnetztransformatoren, also die von der Mittelspannung 20 kV typischerweise auf Niederspannung einspeisen, war bisher nur ein sogenannter Umsteller drin. Und den konnte man nur manuell umstellen. Das geht jetzt natürlich gar nicht, weil, ja, wenn die Sonne scheint, ist das Problem groß.
Kann ja auch nicht die ganze Zeit einer sitzen, der am Regler dreht.
Genau. Also, ja. Und jetzt brauche ich irgendwas, wo ich also nachregeln kann. Und das macht dieser regelbare Ortsnetztransformator. Ja, und jetzt muss man natürlich, braucht man neue Arten von Betriebsmitteln, braucht dann aber auch entsprechende Ansteuerungen für diesen regelbaren Ortsnetztransformator, Regelalgorithmen, braucht Messwerterfassung. Ich muss ja jetzt auch meine Spannung messen an dem Transformator und dann auf Basis dieser Spannung, die ich da messe, dann entsprechend nachregeln.
Haben wir das oder müssen Sie das noch erforschen?
Ja, das haben wir schon. Also den regelbaren Ortsnetztransformator gibt's. Es gibt weitere Möglichkeiten. Man kann die Umrichter der Photovoltaikanlagen dazu bringen, dass sie sogenannte Blindleistung einspeisen. Diese Blindleistung sorgt dafür, dass die Spannung an dem Netzknotenpunkt dann, an dem die Photovoltaikanlage angeschlossen ist, abgesenkt wird oder erhöht wird. Also auch da kann ich dafür sorgen, dass relativ einfach dieses Problem behoben wird. Was noch fehlt, ist sozusagen in dem Niederspannungsnetz, Mittelspannungsnetz, also insgesamt Verteilnetz, ist eine Art übergeordnete Regelung, die mir jetzt wirklich über Messungen von Spannungen ein gewisses Regelkonzept erlaubt vorzugeben, dass dann auch diese PV-Anlagen machen, was sie machen sollen. Also so die Systemintelligenz. Und da sind wir wieder beim Smart Grid. Smart heißt ja intelligent im Grunde genommen. Und jetzt brauchen wir eine gewisse Intelligenz, die uns es erlaubt, in sinnvoller Weise diese verschiedenen Möglichkeiten, die es im Prinzip gibt, einzusetzen. Und das ist auch Gegenstand der momentanen Forschung. Also wie kann ich geschickterweise solche PV-Anlagen geeignet beeinflussen oder wie kann ich den regelbaren Ortsnetztransformator günstiger einsetzen?
Wie sind Sie eigentlich zum Strom gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mich hat irgendwann das Thema Elektrobasteln interessiert.
Weil Sie Geheimagent werden wollten?
Ah, nein, nein, das nicht. Also ich habe angefangen, so mal ein Radio zu bauen und dann dies und das und jenes zu bauen. Ich muss zugeben, meine Schaltungen haben immer nicht so richtig funktioniert. Aber der Reiz war doch da und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht macht es ja Sinn, Elektrotechnik zu studieren, dann funktionieren meine Schaltungen vielleicht besser. Bis ich dann gemerkt habe im Studium, naja, da werden eigentlich schon Schaltungen gebaut, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es wird da mehr gerechnet und irgendwas berechnet, aber nicht so sehr gebaut. Zumindest im Studium nicht. Das hat man zwar vorher auch gesagt bekommen, aber ich habe es wohl nicht geglaubt oder ich weiß es nicht.
Man hört ja bestimmte Dinge auch nicht.
Genau, will es nicht hören. Und irgendwann habe ich gedacht, naja gut, diese mathematische Behandlung von Schaltungen und Systemen ist auch ganz interessant und bin sozusagen vom Bauen wieder abgekommen, was wahrscheinlich gut war. Aber gut, natürlich, man macht dann zu meinen Zeiten noch Diplomarbeit, Studienarbeit. Da hat man dann schon auch Schaltungen bauen dürfen und die haben dann auch wesentlich besser funktioniert als noch vor dem Studium. Also es hat durchaus seinen Zweck erfüllt an der Stelle. Aber ich habe sozusagen den Spaß auch daran entdeckt, diese Systeme mathematisch zu behandeln, was ich natürlich vor dem Studium nicht konnte, und entsprechend zu berechnen. Und das hat natürlich ganz neue Welten eröffnet. Und ja, heute bin ich natürlich nur noch selten im Labor. Wiewohl, hin und wieder kommt es vor und das macht dann auch Spaß. Aber das war so der Weg zur Elektrotechnik.
Basteln Sie noch Radios abends zu Hause im Keller? Oder haben Sie das mit dem Schaltunglöten ganz aufgegeben?
Nein, ich habe es nicht aufgegeben. Ich habe erst gestern wieder mich mit was Schönem beschäftigt. Ich habe zu Hause eine alte Drehmaschine. Die ist wirklich alt, da steht drauf, instand gesetzt 1945, also ein richtig altes Teil. Und das hat den Nachteil, dass es natürlich feste Übersetzungen hat, also 4 feste Übersetzungen, die man mit einem Riementrieb da einstellen kann. Und ich habe einfach auch Spaß an mechanischen Dingen, muss ich sagen. Und jetzt ist es so, dass die unterste Drehzahl zum Gewindeschneiden ungeeignet ist, viel zu hoch ist, und dann habe ich gedacht, naja, das kann man jetzt natürlich mit einem Frequenzumrichter sehr schön lösen. Und dann habe ich mal einen Frequenzumrichter besorgt, im eBay übrigens, also recht günstig natürlich, und den habe ich gestern erstmals in Betrieb genommen. War eine schöne Sache.
Das heißt, Sie haben sich ein Gaspedal gebastelt.
Genau, ich habe mir ein Gaspedal gebastelt. Natürlich ist es jetzt, wie will ich sagen, ich habe den ja nicht gebaut, sondern das würde meine Zeit jetzt hier nicht zulassen, dass ich also wirklich die Elektronik zusammenlöte und die Intelligenz programmiere, das nicht. Aber es war eine schöne Abwechslung mal für 2-3 Stunden am Abend sowas zu machen.
Wie sieht eigentlich, Sie sagten eben, Sie kommen praktisch nicht mehr ins Labor, wie sieht die Arbeit hier im Labor denn eigentlich aus? Also Sie betrachten Spannung und Strom und Energie mathematisch und wie übersetzen Sie das dann in Laborarbeit? Sitzen da laut, ich habe jetzt ein ganz absurdes Bild im Kopf von lauter Menschen in weißen Kitteln mit Lötkolben.
Nee, also weiße Kittel haben wir hier nicht. Lötkolben kommt hin und wieder vor. Man muss sich eigentlich das Thema zweigeteilt vorstellen. Alles, was wir mit Netzen machen, bewegt sich auf simulativer Ebene. Also wir können jetzt hier kein Netz aufbauen. Das heißt, wir simulieren das Netz im Rechner, studieren die Effekte, die sich da ergeben anhand von Modellen, also mathematischen Modellen, vom Netz selber, von Verbrauchern, von Energieerzeugern. Das sind also alles mathematische Modelle, Gleichungen, die sozusagen die Physik beschreiben, nach denen diese Anlagen funktionieren, werden programmiert. Da gibt es heute hervorragende Tools. Da braucht man also nicht mehr alles so von der Basis hoch programmieren, sondern da gibt es schon wirklich sehr, sehr gute Software, die das unterstützen. Und daran studieren wir diese Effekte, die in der Praxis auftreten. Experimentieren können wir in aller Regel nicht im Netz. Die Betreiber der Netze wollen natürlich naturgemäß keine Experimente, denn sie müssen ja das Netz betreiben. Also das muss man auch sehen. Es gibt schon Verbundprojekte, wo wir tatsächlich Dinge, die wir hier untersucht haben, in die Praxis transferieren, aber da gehören schon spezielle Partner dazu, die an solchen Fragestellungen auch, ich sag mal, persönliches Interesse haben. Also da kommt es ganz stark darauf an, dass eine persönliche Motivation da ist. Und dann gibt es die Themen, die wir im Bereich Betriebsmitteldiagnostik machen. Das sind jetzt Messsystementwicklungen von Auswerteverfahren, also Messgrößen erfassen, entsprechend auswerten, Aussagen ableiten. Da kann man wesentlich mehr machen auf Betriebsmittelebene. Und da haben wir entsprechende Beziehungen mit Energieversorgern, die uns Messungen an Transformatoren vor Ort ermöglichen, die es uns ermöglichen, wenn ein Transformator verschrottet wird, Materialproben zu entnehmen, die zu analysieren. Also das ist sehr viel praxisgetriebener als wie der Bereich Netze. Das heißt, dort tritt auch hin und wieder auf, dass man was zusammenbaut, zusammenlötet. Was man natürlich auch tun, auch im Bereich Netze, sind Demonstratoren bauen. Also für bestimmte Ideen, zum Beispiel Stromtankstellen nutzen, um das Netz zu stützen. Das ist ja auch so eine Idee, wo sich Elektromobilität und das Netz ja gegenseitig helfen. Da einen Demonstrator zu bauen, der bestimmte Dinge demonstriert.
Also ich meine, dass während das Elektroauto angeschlossen ist an die Stromtankstelle, kann es auch Strom abgeben, wenn es nötig ist.
Es kann Strom abgeben. Man kann mit der Stromtankstelle aber nicht nur das Elektrofahrzeug laden. Man kann den Umrichter, der da verbaut ist, auch noch zu anderen Dingen nutzen. Man kann zum Beispiel das Netz damit stabilisieren. Man kann Flicker aus dem Netz herausregeln. Also Flicker sind so kleine Spannungseinbrüche. Mhm. Die kann man rausregeln. Man kann dafür sorgen, die Spannung durch Einspeisung von sogenannter Blindleistung anzuheben oder abzusenken und damit sozusagen Netzdienstleistungen erbringen. Also das, was ich vorhin erwähnt habe mit den plus minus 10%, da kann man jetzt eine Stromtankstelle, wenn sie denn vorhanden wäre, dazu hernehmen, um dem Netz zu helfen, sozusagen. Und das ist so eine Idee, die wir hatten, die haben wir jetzt auch in einem Demonstrator umgesetzt, wo wir einfach praktisch zeigen können, jawohl, das geht, und auch die entsprechenden Regelalgorithmen, die man dafür braucht, ausprobieren. Also das sind dann durchaus praktische Arbeiten, wo auch mal der Lötkolben in die Hand genommen wird, wiewohl man natürlich in aller Regel für solche Systeme, die man aufbauen, Kaufkomponenten einsetzen und die wiederum zu komplexeren Systemen zusammenschalten, einfach um Zeit zu sparen. Also wir wollen nicht uns mit Details an der Stelle aufhalten, die nicht unser Fachgebiet sind, sondern dann lieber Komponenten kaufen, um einfach schneller diese Lösungen präsentieren zu können. Also bei der Energiewende ist ja auch das Thema Geschwindigkeit schon maßgeblich. Es nützt nichts, wenn wir Lösungen im Jahr 2050 haben. Erstens bin ich da schon längst pensioniert und zweitens ist es dafür zu spät. Wir brauchen die Lösung eigentlich heute.
Glauben Sie an Elektromobilität? Glauben Sie, dass wir irgendwann mit Autos fahren, die aus Stromtankstellen unmittelbar mit Strom betankt werden und wir auch das gleiche Individualmobilitätsniveau haben oder wie man es nennen mag, das wir jetzt haben?
Wird das funktionieren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hängt entscheidend von der Batterie ab. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Hybridfahrzeugen und reinen Elektrofahrzeugen. Hybridfahrzeuge, da bin ich davon überzeugt, dass die kommen. Das heißt, die haben dann einen Range Extender. Dieser Range Extender sorgt dafür, dass ich die gleiche Reichweite habe wie heute auch und dass mich im Kurzstreckenbetrieb der Elektroantrieb unterstützt, beziehungsweise ich rein elektrisch eine gewisse Strecke fahren kann. Und wenn ich dann mal eine längere Strecke brauche, dann habe ich eben diesen Verbrennungsmotor noch im Fahrzeug, der mir die entsprechende Reichweite ermöglicht. Also daran glaube ich ganz fest.
Wäre der Verbrennungsmotor dann ein Antrieb oder wäre das ein Kraftwerk, um die Elektromotoren mit Strom zu versorgen?
Da gibt es beide Möglichkeiten. Man kann es sowohl es als Antrieb direkt nutzen, man kann es auch als Kraftwerk nutzen. Das kommt auf die Ausprägung an. Ich glaube, es geht hin zum reinen Kraftwerk. Aber gut, das ist ein Thema der Elektromobilität, da muss ich zugeben, bin ich nicht der Experte. Reine Elektrofahrzeuge, das sehe ich halt schon die begrenzte Reichweite, die wir heute noch haben. Ich habe kürzlich wieder gelesen, gibt es ein Fahrzeug, das mittlerweile auch sehr gut bewertet wurde vom ADAC und das eine Reichweite so in etwa von 160 Kilometern hat. Reicht für viele Anwendungen aus, also für den täglichen Bedarf würde das ausreichen. Wenn ich jetzt mein Beispiel nehme, ich fahre morgens 25 Kilometer her und abends wieder zurück, würde locker reichen. Selbst wenn ich ein paar Kilometer mehr fahre, reicht es locker. Also da würde ich sagen, es kommt entscheidend auf die Batterieentwicklung an. Wenn man mit der Batterieentwicklung, und da gibt es ja viele Forschungsanstrengungen, da weiterzukommen, es schaffen, die Reichweite vielleicht von den 160 nochmal zu verdoppeln auf 320, 400 Kilometer. Ich glaube, dann ist schon ein Durchbruch da.
Wobei das Problem des Nachladens dann immer noch nicht gelöst ist.
Ja, also, gut.
Wenn ich 6 Stunden tanken muss, werde ich halt auch irre, wenn ich mal von hier nach, weiß ich nicht, Spanien runter will oder so.
Das wäre natürlich das nächste Thema, dass man Schnellladung ermöglicht. Das müssen einerseits die Batterien können, andererseits natürlich auch die entsprechenden Tankstellen. Auf deren Seite sehe ich weniger das Problem, also das wäre technisch lösbar. Eher das Problem auf Batterieseite, dass also die Batterie das auch aushält, auch die Lebensdauer entsprechend natürlich hat. Das sind schon noch Themen, die im Bereich der Forschung sind. Reine Elektrofahrzeuge können wir durchaus als Zweitfahrzeug vorstellen. Also so wie sie heute sind, mit den 160 Kilometern. Da komme ich sicher übers Jahr gut durch. Abgesehen von ein paar Tagen, wo man eben tatsächlich weiterfahren muss. Und da ist eben die Frage, dann kann man eben sozusagen das Erstfahrzeug nehmen, das dann ein Hybrid sein könnte und mit dem dann halt diese längere Strecke fahren. Also so können wir das durchaus in der Zukunft vorstellen.
Was muss ich eigentlich für ein Wissenschaftler sein, wenn ich hier bei Ihnen mitspielen will? Muss ich da E-Techniker sein oder Mathematiker? Sie sagten eben, das ist alles mathematisch umschreiben. Oder Physiker? Was haben Sie? Wahrscheinlich alles drei. Ne?
Naja, der Elektrotechniker, unser Studiengang heißt ja Elektrotechnik und Informationstechnik. Das ist ein sehr breit angelegter Studiengang. Und das ist auch wichtig, weil schon vielfältige Disziplinen hier hineinspielen, die man brauchen kann beim Netz. Also von der Regelungstechnik, von der klassischen Energietechnik und auch immer wieder Methoden der Informationstechnik werden hier gebraucht. Ein reiner Mathematiker wäre mir jetzt zu theoretisch unterwegs. Also was wir hier brauchen, ist natürlich schon, sind eigentlich schon die Grundlagen der Elektrotechnik, die ein Mathematiker normalerweise so nicht hat. Ein Physiker auch nicht. Also wir sind schon auf die Elektrotechniker angewiesen, die eben diese Grundlagen mit sich bringen, mitbringen und die dann dort eben auch geeignet einsteigen können. Aber natürlich, es gibt durchaus Leute, die quer einsteigen. Wenn sie das entsprechende Interesse mitbringen, kann man das auch lernen. Also es ist ja nicht so, dass man nicht lernfähig wäre.
Ist ja kein Hexenwerk.
Ja, gut. Man wundert sich als, also für viele Studierende ist es wohl doch ein Hexenwerk.
Wenn
man
für mich so ganz eindeutig, aber ich dachte jetzt eher so an die MINT-Menschen, die das schon so ein grundlegendes Verständnis mitbringen.
Ja, leider gibt es zu wenig von denen, das muss man sagen.
Sie haben Nachwuchssorgen?
In gewisser Hinsicht schon, ja. Also wir beobachten schon, dass ein Trend da ist, dass gerade die Elektrotechnik und Informationstechnik als schwieriges Fach bekannt ist und dass es dort schon zumindest keine steigende Zahl von Leuten gibt, die jetzt in dieses Fach drängen. Auch junge Frauen sind jetzt nicht im Überfluss hier bei uns angesiedelt, was eigentlich schade ist, denn ich glaube, dass die durchaus das Potenzial hätten, auch Elektrotechnik zu machen. Gott sei Dank ist der Anteil steigend. Also wenn ich so an meine Studienzeit Mitte der 80er zurückdenke, da hatten wir 300 Studierende in meinem Semester und genau drei Frauen, also 1%. Da sind wir heute schon deutlich höher, aber immer noch nicht bei den Zahlen, wo man sich vorstellen könnte, dass das sein könnten oder sein müssten. Also es ist wirklich gerade
es ist
an
noch
der
Luft.
Stelle noch Luft. Ja. Und es ist natürlich auch bei den männlichen Studierenden noch Luft, so im Bereich MINT sich zu engagieren. Also wir hätten schon noch da Bedarf.
Was forschen Sie denn eigentlich an der Informationstechnik? Was hat das mit Strom zu tun? Also außer, dass da Ströme fließen.
Ja, im Bereich Informationstechnik geht es jetzt natürlich um genau das Thema Systemintelligenz. Wir erforschen jetzt natürlich keine Verfahren der Informationstechnik. Das machen meine Kollegen. Aber wir erforschen beispielsweise Methoden, Regelverfahren, mathematische Methoden letzten Endes, um Energie optimal im Netz zu verteilen. Also gerade wenn ich das Thema Regionalisierung der Energieversorgung angehen will in unteren Netzebenen, dann ist es wichtig, dass ich, wenn Energie zur Verfügung steht, beispielsweise durch Photovoltaik, mir überlege, was kann ich damit anfangen. Da wäre erstens das Thema Speicher. Speicher habe ich aber je nach Szenario, was ich ansetze, nicht oder ich habe doch welche, aber momentan habe ich, um ehrlich zu sein, keine. Zumindest keine wirtschaftlichen. Dann gibt es die Idee KWK-Anlagen. Das heißt, ich kann durchaus Strom auch durch KWK-Anlagen erzeugen.
Kraft-Wärme-Kopplung.
Kraft-Wärme-Kopplung, genau. Also ich erzeuge Kraft, nämlich Strom und Wärme.
Mache ich das nicht immer? Erzeuge ich nicht immer Wärme, wenn ich Strom erzeuge?
Ja, aber es gibt natürlich spezielle Anlagen, die dafür designt sind, das in einer bestimmten Art und Weise zu tun, zum Beispiel mit Gas. Ich kann umgekehrt, und das ist das Stichwort Power to Gas, natürlich aus Strom durch Elektrolyse auch Gas machen. Und jetzt ist eine Idee, wenn ich überschüssig Strom habe, dann könnte ich durch Elektrolyseanlagen Gas draus machen. Dieses Gas könnte ich dann zwischenspeichern. Gas lässt sich sehr viel besser speichern als Strom. Gas ist ein chemischer Energieträger. Chemische Energieträger haben eine sehr viel höhere Energiedichte als mechanische oder elektrische Energie. Das heißt, ich kann sehr viel mehr Energie in einem Volumen speichern in Form von Gas, als ich das in Form von Strom machen könnte.
Aber ich muss auch wieder sehr viel Energie aufwenden, um das zu tun, oder? Ich muss ja hohe Drucke
Richtig.
Wie ist der Plural von Druck?
Drucke.
Ich muss hohen Druck erzeugen.
Genau.
Ich muss ja hohen Druck erzeugen, um das ordentlich zu speichern. Das heißt, dafür muss ich ja auch wieder Energie aufwenden.
Richtig, dafür muss ich Energie aufwenden. Auch die Wandlung jetzt von Strom zu Gas hat einen gewissen Wirkungsgrad, der jetzt nicht in der Nähe von 95% oder 98% liegt. Da entstehen schon ordentliche Verluste, aber ich muss mir vorstellen, ich habe ja jetzt diese Stromerzeugung und ich regle entweder die Anlagen ab oder ich nutze diesen erzeugten Strom.
Also der fällt da ja auch für lau raus letztendlich irgendwo. Ne? Also wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, muss ich ja nicht noch Brennstoff aufwenden. Das heißt, ich kann mit dem Strom ja machen, was ich will.
So kann man es durchaus sehen. Wenn man natürlich jetzt den Invest der Anlage sieht, muss ich es irgendwo rechnen. Aber zunächst mal ist es so, ich sammle einfach Energie ein und abgesehen jetzt vom Anlageninvest fällt sie dann für lau raus. Ja, genau. Und so ist diese Idee entstanden, gerade Offshore-Windstrom, der überschüssig erzeugt wird, den könnte man jetzt doch im großen Stil dazu nutzen, in Gas umgewandelt zu werden. Das Gas kann man schön zwischenspeichern. Es gibt ein Gasnetz europaweit, aber auch natürlich bundesweit. Und da kann man das beimischen. Oder man kann, wenn man das lokal machen könnte, dann auch wieder KWK-Anlagen damit befeuern. Also da gibt es gewisse Möglichkeiten, das Gasnetz letztendlich zu nutzen als Energiespeicher. Das wäre also das Thema Power to Gas.
Wenn Sie so auf Ihre Forscherkarriere blicken, was war da Ihr größter Erfolg und was war Ihre größte Niederlage?
Ja, das ist schwierig zu sagen, größter Erfolg. Wir sind mittlerweile ganz erfolgreich im Bereich Netze unterwegs. Niederlagen ergeben sich immer dann, wenn man gerne Leute, wissenschaftliche Mitarbeiter hätte und sie nicht bekommt. Wir haben ja eine gewisse Forschungs- oder Förderkultur der Forschung in Deutschland. Und da ist es so, dass an den Universitäten vor allem die Grundfinanzierung meines Erachtens und nach Meinung meiner Kollegen zu wünschen übrig lässt. Das heißt, wir müssen uns sehr bemühen, auch öffentlich geförderte Projekte oder Industrieprojekte einzuwerben. Das mag positiv sein, indem man sagt, naja, dann forscht die Wissenschaft nicht irgendwo so vor sich hin, sondern macht das, was gebraucht wird. Das ist der positive Aspekt. Aber es ist natürlich auch ein Wettbewerb, der auch durchaus Zeit in Anspruch nimmt. Zeit, die man verwenden könnte, um grundsätzlich über Dinge nachzudenken, die dann natürlich irgendwo fehlt. Und natürlich kommt es bei solchen Aktivitäten auch immer wieder zu Ablehnungen der entsprechenden Anträge. Also eine Niederlage sicherlich war, als im Jahr 2011 unsere Exzellenzinitiative gescheitert ist. Das spielt natürlich für so eine Institution wie das KIT eine ganz mächtige Rolle. Wenn man aber dann persönlich beteiligt war, sozusagen mit den Antrag geschrieben hat, nicht natürlich ganz, aber irgendwo mit dazu beigetragen hat, viele Stunden mit den Kollegen diskutiert hat über die richtige Richtung, über die Strategie, wie richten wir uns aus in diesem Exzellenzcluster, und dann bei der Endpräsentation mit dabei war, dann ist es schon eine herbe Niederlage, wenn dann die Ablehnung kommt und wir nicht gefördert werden. Da ist sehr viel Zeit einfach drauf verwendet worden, auch ganz persönlich. Also das ist dann ganz anders, wie wenn man hört, naja, das KIT ist jetzt halt nicht Exzellenzuni geworden. Wenn man da so persönlich beteiligt war, ist einfach das Erlebte, geht da noch einmal vor dem inneren Auge vorüber, wie viel Zeit man da doch investiert hat. Und die ist dann nicht nutzbringend eingesetzt gewesen. Die ist einfach nur weg.
Hätten wir auch pennen können.
In der Zeit. Da wäre es sogar so gewesen, dass man dann ausgeschlafen gewesen genau. wäre. Also auch die Idee, dass das dann ja zu irgendwelchen anderen Anträgen führt oder so etwas, hat sich in aller Regel nicht bewahrheitet. Ich meine, an den allerwenigsten Universitäten sind daraus andere Initiativen entstanden. Das ist also dann schon verlorene Zeit und ich hoffe und es wäre wirklich mein Wunsch, dass also solche Aktivitäten wie Exzellenzinitiative in Zukunft unterbleiben.
Also Sie halten das auch prinzipiell für eine schlechte Idee?
Ja, ja, absolut. Ja. Also es gibt meiner Meinung nach Gewinner. Natürlich, klar, die dann den Antrag durchbekommen, sie sind schon auf der Gewinnerseite, keine Frage. Aber die ihn nicht durchbekommen, sind natürlich extrem auf der Verliererseite. Und wenn sie einfach nur nichts getan hätten, wäre es immer noch besser gewesen. Also
das heißt, der gesamtgesellschaftliche Gewinn ist nicht so groß wie der gesamtgesellschaftliche Verlust möglicherweise dann ist.
Ja, so würde ich das schon sehen. So würde ich das schon sehen. Also ich würde sehr dafür plädieren, die Grundfinanzierung zu erhöhen, auf die Gefahr hin, dass manche Professoren vielleicht das Geld nicht nutzbringend einsetzen. Da gibt es sicher schwarze Schafe, das glaube ich wohl. Aber in aller Regel glaube ich schon sagen zu können, dass das Geld sehr, sehr gut eingesetzt wird. Während wenn man Arbeit leistet und wirklich viele Stunden dafür aufwendet und hinterher das Pamphlet gerade in den Papierkorb werfen kann, dann ist es doch eigentlich nur ein Verlust. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, dann habt ihr euch halt nicht genug angestrengt. Aber es ist ja nun mal so, dass eine begrenzte Geldmenge zur Verfügung steht und für diese Projekte, und es muss Verlierer geben, es kann gar nicht anders sein, egal wie gut die Anträge im Einzelnen auch sein mögen, es muss Verlierer geben. Und da ist es einfach so, dass die wirklich massiv verlieren. Also da setzt man schon viele, viele Stunden in den Sand. Und ich persönlich kann sagen, seit wir uns mehr auf kleine Projekte stürzen und Anträge für kleinere Projekte stellen, sind wir deutlich erfolgreicher, haben mittlerweile deutlich an Mitarbeiter, wissenschaftlichen Mitarbeitern zugelegt. Und das zeigt mir ganz klar, lieber kleine Projekte beantragen und dort auch eine Ablehnungsquote zu haben, sicherlich. Aber auch natürlich mehr Erfolg zu haben und dann steigen die Mitarbeiterzahlen und die persönliche Zufriedenheit, wie jetzt nach dem großen Projekt hinterher zu jagen, die vielen Millionen, die dann nur gut sind, wenn sie kommen. Aber wenn sie nicht kommen, ist der Verlust natürlich umso größer. Während wenn ihr einen Antrag verliert, der irgendwo sich um ein paar hunderttausend Euro nur dreht, dann ist es zwar schade, aber eben nur schade, weil der Aufwand auch nicht so groß war.
Träumen Sie trotzdem noch von einem großen Wurf in Ihrer Laufbahn?
Ja, natürlich.
Und von welchem? Haben Sie da schon was im Auge?
Da träumen wir natürlich immer davon. Ja, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Wir haben ja die Helmholtz-Allianz mit unseren Partneruniversitäten. Das ist schon mal ein guter Wurf. Das sind drei Partneruniversitäten, die RWTH Aachen, die TU Dortmund, die TU Darmstadt und wir als KIT, in dem Fall als Helmholtz-Zentrum, also weniger als Universität, sondern als Helmholtz-Zentrum. Und das ist schon ein schönes Gebilde, denn wir stellen fest, dass die Zusammenarbeit gerade unter den Doktoranden, und wir haben jetzt in dieser Allianz 34 Doktoranden, das ist ja nicht ganz so wenig, dass die also wirklich hervorragend funktioniert und also wirklich ein schönes Beispiel auch ist, in Deutschland universitätsübergreifend, institutsübergreifend zu arbeiten. Und das ist sehr fruchtbar, also die Ergebnisse sind wirklich sehr, sehr schön, die da dabei rauskommen, zu den Themen der Energiewende speziell. Man merkt natürlich, dass sowohl wir als auch die Partner nicht bei Null gestartet haben, sondern eine gute Ausgangsbasis hatten, eine gute Ausgangsgeschwindigkeit. Aber Die Idee von Helmholtz war ja auch, die besten Partner zu finden in Deutschland als Universitäten und mit denen gemeinsam im Bereich Energiewende loszulegen. Und genau das haben wir gemacht. Und jetzt wollen wir da natürlich weitermachen. Einerseits wir innerhalb des KIT in einem neuen Helmholtz-Programm wollen uns noch stärker vernetzen, wollen unsere Kompetenz noch weiter ausbauen im Bereich Netze, in allen Themen, die mit der Energiewende zu tun haben. Wollen aber auch gleichzeitig die Allianz mit den Partnern weiterführen, weil wir gesehen haben, das ist einfach herrlich, mit den jungen Leuten zu diskutieren, und da kommen wirklich super Ergebnisse dabei heraus. Und das ist jetzt mein persönliches Ziel, dass wir dort diese Allianz, die natürlich von Helmholtz zeitlich befristet bis Ende 2014 momentan nur gefördert wird, dass wir die in irgendeiner Weise weiterführen können, um es einerseits den 34 Doktoranden zu ermöglichen, innerhalb der Allianz fertig zu promovieren, ihre wissenschaftlichen Arbeiten abzuschließen, und um andererseits diese Partnerschaft weiter zu betreiben. Denn wir haben gesehen, dass einfach die Verbindung zwischen KIT und den Partnern uns insgesamt weiterbringt. Und deshalb möchte ich unbedingt, dass wir hier diese Allianz fortsetzen.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht.
Thomas Leifried, vielen Dank.